Wer ist verrückt? Sri Krishna sagt: Mein lieber Arjuna, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Die einen schlafen und die anderen sind wach. Sie schlafen nicht. Und wie ist das nun zu erklären? Dieses Chanten, Singen und Sagen der heiligen Gottesnamen, wie wir es eben getan haben, führt zum Erwachen der schlafenden spirituellen Seele. Denn die Seele, die von diesem materiellen Körper umhüllt ist, schläft. Die Aktivitäten, die wir mit diesem Körper verrichten, werden im Schlafzustand ausgeführt. Man kann sie mit den Handlungen vergleichen, die wir im Traum vollziehen. Denken wir doch einmal darüber nach, was hat sich nicht schon alles in unserem Leben ereignet? Wenn wir jetzt daran denken, dann kommt uns das alles wie ein Traum vor. Bei mir ist das jedenfalls so. Ich wurde in Indien geboren, wuchs heran, heiratete dann und verbrachte ein paar schöne Jahre mit meiner Frau. Wir hatten einige Kinder, von denen einige starben. Die anderen wuchsen heran, verheirateten sich und jetzt haben auch sie Kinder. Das alles hat sich im Laufe meines Lebens abgespielt. Jetzt ist alles wie ein Traum. Ich habe keine Beziehung mehr zu alledem. Manchmal träumen wir vielleicht, dass wir wie Könige leben, in Reichtum und Überfluss. Aber dann ist der Traum vorbei und wir werden wach und alles ist vorüber. Alles tun also, was wir jetzt mit unserem Körper verrichten, gehört in Wahrheit nicht zu unserem wirklichen Leben. Deswegen sagt ein vedischer Mantra: Erwachet, ihr Menschen, nutzt die Gelegenheit, die euch gegeben wurde. Uns ist eine ganz besondere Gelegenheit gegeben worden. Dieses Leben als Mensch nämlich. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Vergeuden Sie Ihr Leben nicht. Schlafen Sie nicht weiter. Und genau darüber spricht Sri Krishna. Diejenigen, denen die Yoga-Wege vertraut sind, wissen dies. Der allererste Grundsatz besteht darin, die Sinne zu zügeln. Das gilt für alle Arten des Yoga. Und überhaupt ist die Zügelung der Sinne bei jedem anerkannten System, das zur Selbstverwirklichung führt, oberster Grundsatz. Das ist deshalb so, weil uns die Sinne in die finstersten Bereiche des Lebens hinabziehen. Wir aber merken es gar nicht. Im Srimad Bhagavatam findet sich ein sehr treffender Vers. Es wird dort gesagt, dass der Mensch vor allem zu sehr der materialistischen Lebensweise anhaftet. Die Materialisten wollen nur essen, trinken, fröhlich sein und genießen. Mehr nicht. Gut essen, gut schlafen und sich verteidigen, damit keine Feinde in das Land oder in die Behausungen eindringen können. Und dann natürlich Sex, nach Herzenslust. So verbringen die Materialisten ihre Zeit. Aber alle Menschen, die auf diese Weise schlafen, wissen nicht, dass ihr wirkliches Selbstinteresse etwas ganz anderes ist. Wir müssen unsere Beziehung zur höchsten absoluten Wahrheit wieder aufnehmen. Die höchste absolute Wahrheit erkennt man je nach Tiefe der Schauung als unpersönliches Brahman, als die in jedem Wesen befindliche Überseele oder als die höchste göttliche Person Sri Krishna. Erkennt man den höchsten persönlichen Gott Sri Krishna, dann versteht man automatisch die beiden anderen Aspekte. Nähert man sich aber nur dem unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit, dann bleibt einem das Wissen über die höchste göttliche Person Sri Krishna verschlossen. Hier nun in der Bhagavad Gita ist die höchste göttliche Person gegenwärtig. Wir sehen das Bild von Sri Krishna mit seiner ewigen Gefährtin Srimati Radharani, seiner Freudenkraft. In dieser materiellen Welt finden wir nur die pervertierte Reflexion Sri Krishnas und seiner Freudenkraft. Wir können auf den Bildern sehen, dass Sri Krishna immer mit Srimati Radharani beisammen ist. Seine Gestalt wird in den vedischen Schriften beschrieben. In anmutiger Haltung steht er da und spielt seine Flöte. Dieses Bild entspringt nicht der Fantasie irgendeines Künstlers. Es entspricht genau der Beschreibung, die sich in den vedischen Schriften findet. In der materiellen Welt finden wir also nur die pervertierte Reflexion von Sri Krishnas transzendentalen Spielen mit Radharani. Das alles hat nichts mit Sex zu tun, so wie wir es kennen, obgleich es scheinen mag. Es ist transzendental, überweltlich. Aber das, wonach wir uns hier in dieser Welt sehnen, das ist schon echt. Ein junger Mann sehnt sich nach einer jungen Frau und eine junge Frau sehnt sich nach einem jungen Mann. Das ist natürlich. Das ist nicht künstlich. Es ist natürlich, weil wir alle wesentliche Bestandteile des höchsten Wesens, Krishnas, sind. Seine Neigungen finden wir auch in uns selbst, weil wir seine wesentlichen Bestandteile sind, genauso wie auch die Eigenschaften des Goldes in den winzigsten Goldteilchen vorhanden sind. Die chemische Zusammensetzung des Goldes ist hundertprozentig noch in kleinsten Goldteilchen vorhanden, qualitativ. Daher ist die Freude, nach der wir uns zwischen Mann und Frau sehnen, keine Perversion von Liebe und Freundschaft. Es ist lediglich eine pervertierte Reflexion. Die wahre Freude erwacht, wenn wir die Beziehung zum höchsten Herrn, zu Sri Krishna, wieder aufnehmen. Es ist die gleiche Freude, aber in ihrer geläuterten Form. Diese gleiche Glückseligkeit ist für uns alle da. Aber wir müssen uns sehr davor hüten, in die pervertierte Form des Genießens verstrickt zu werden. Hört daher auf zu schlafen. Bleibt nicht in diesem Traumzustand. Wendet euch dem Wahren zu. Erwacht aus diesem Traum. Das ist die Botschaft, die wir in den Veden finden. Und das ist die Gelegenheit, die uns gegeben wird. Wenn wir diese Gelegenheit, dieses entwickelte Bewusstsein, das uns ein Leben als Mensch bietet, nicht nutzen, dann sinken wir wieder in den Kreislauf der 8.400.000 Lebensarten hinab, die sich von einer Form zur anderen entwickeln. Das ist die allmähliche Evolution, die sich vollzieht. Wir befinden uns noch immer in diesem Prozess, aber wir müssen uns weiterentwickeln, fortschreitend. Wir dürfen nicht zurückfallen. Unzählige Jahre des Bemühens hindurch haben wir uns bis zu dieser Stufe des Lebens entwickelt. Jetzt müssen wir weiter vorankommen, Sri Krishna entgegen. Wir dürfen jetzt nicht wieder zurückfallen. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass fast niemand weiß, was tatsächlich sein Wohl fördert. Es ist so, als ob man zu einer Wegkreuzung kommt und nicht weiß, welchen Weg man nehmen soll. Nehmen wir einmal an, wir wollen nach Philadelphia gehen. Und sobald wir New York City hinter uns gelassen haben, kommen wir an eine Straßenkreuzung und wissen den Weg nicht mehr. Natürlich sind in Amerika alle Wege und Straßen gut beschildert und deshalb verirren wir uns auch nicht. Ebenso weisen uns auch die vedischen Schriften den Weg. Ja, hier ist eine Kreuzung. Wenn Sie diesen Weg gehen wollen, dann können Sie das tun. Deshalb sagt das Bhagavatam, dass die Menschen den Weg nicht kennen, auf dem sie vorankommen können. Man muss zunächst einmal wissen, dass der Weg zu Vishnu führen muss. Warum? Weil dies eine sehr entwickelte Lebensform ist. In diesem Leben als Mensch ist uns ein hohes Maß an Intelligenz gegeben. Unsere Intelligenz übertrifft die der Hunde und Katzen und anderer Tiere. Warum sollen wir sie dann also der falschen Richtung zuwenden? Das tun wir aber, wenn wir nur an dieses eine Leben glauben. Wir glauben dann, dass wir irgendwie glücklich werden, wenn wir diesen Körper und die Sinne bis zu den Grenzen des Möglichen ausnutzen. Weil wir nicht wissen, wie die weitere Entwicklung unseres Lebens aussieht, versuchen wir, alles aus diesem Körper herauszuholen, um zu genießen. Das Bhagavatam enthält ein sehr treffendes Beispiel, das sich auf solche törichten Menschen bezieht. Sie werden nämlich mit dem Kamel verglichen. Das Kamel lebt in der Wüste und frisst sehr gern Zweige mit Dornen. Es hat einen sehr langen Hals und nimmt ein paar Zweige mit Dornen, um an ihnen zu kauen. Durch die Dornen kommt dann Blut aus der Zunge. Es ist ja klar, dass man sich die Zunge verletzt, wenn man Dornen kaut. Wenn also das Kamel diese Dornen ins Maul nimmt und zu kauen anfängt, dann beginnt die Zunge zu bluten. Und wenn sich das Blut mit den Zweigen vermischt, dann frisst es das alles, weil es den Geschmack des Blutes mag. Das Kamel glaubt, dass Zweige mit Dornen sehr gut schmecken. Mit unserem Sexleben ist es genauso. Alles, was der Körper hergibt, pressen wir heraus und glauben dann, dass wir genießen. In genau dieser Situation befinden wir uns. Es gibt noch ein anderes Beispiel. In Indien halten die Wäscher sich Esel, die sie bis zur Grenze des Möglichen beladen. Der Esel arbeitet den ganzen Tag hindurch sehr schwer und abends bekommt er etwas Gras und ist zufrieden. Für eine Handvoll Gras arbeitet er den ganzen Tag mit einer halben Tonne Wäsche auf dem Rücken. Genauso mühen auch wir, die Karmis, uns Tag und Nacht ab. Und wenn wir nach Hause kommen, essen wir irgendwelche Dinge, die letztlich nicht mehr als ein paar Pfennige kosten. Und dafür arbeiten wir dann Tag aus, Tag ein bis in die Nacht. Daher der Vergleich mit dem Esel. Der Esel weiß nicht, für wen er sich den ganzen Tag so abmüht. Sollte das etwa der Sinn unseres Lebens sein? Essen, schlafen, Sex und dann sterben? Nein, das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Der Sinn des Lebens liegt darin, uns selbst zu erkennen. Zu erkennen, dass wir zur höchsten absoluten göttlichen Person Sri Krishna gehören. Krishna wartet auf uns, damit wir uns des Lebens in seiner Gemeinschaft erfreuen können. Wir wissen nicht, wie die weitere Entwicklung des Lebens überhaupt aussieht. Warum? Weil wir glauben, dass dieser Sinnesgenuss die höchste Freude des Lebens ist. Törichterweise glauben wir, dass wir durch diesen Sinnesgenuss glücklich werden. Man kann das mit einem Pferd vergleichen, das nicht richtig gezügelt wird. Es läuft und läuft und läuft, und man weiß nicht, wo es einen abwerfen wird. Ungezügelte Sinne sind wie ungezügelte Pferde, die unseren Wagen ziehen. Wir wissen nicht, wo wir landen werden. Wir wissen auch gar nicht, wie verantwortlich wir für jede unserer Handlungen sind. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Unsere ungezügelten Sinne werfen uns in den Wirbel von Aktionen und Reaktionen und ziehen uns in die finstersten Regionen des Universums. Deshalb sagt Sri Krishna, der Herr, dass derjenige, der gelernt hat, seine Sinne zu zügeln, Swamin genannt wird. Für solch einen Menschen spielt sich alles weltliche Tun in Finsternis ab. Jemand, dessen Bewusstsein rein ist, sieht, dass alle Menschen schlafen, die sich nur abmühen, um zu essen, zu schlafen, sich fortzupflanzen und sich zu verteidigen. Und die Menschen, die sich auf diese Weise abmühen, denken, dass wir schlafen. Sie glauben, der Swami ist nach Amerika gekommen und verbreitet etwas, was uns untätig macht. Er versucht, uns nur von unseren vertrauten Betätigungen abzubringen. Wir sollen am Kirtana teilnehmen, die Bhagavad Gita hören und Zeit verschwenden. Diese Menschen glauben, dass wir schlafen. Sie sehen in uns ein paar komische Leute, die sich hier versammelt haben und ihre Zeit mit Gesprächen über etwas Irreales verschwenden, das keine Bedeutung hat und nichts einbringt. Solche Menschen wollen lieber über Geschäfte sprechen, damit sie auch davon profitieren können. Wir wissen, dass diese Menschen schlafen, und sie glauben zu wissen, dass wir schlafen. Und wer schläft nun wirklich? Denjenigen muss man wach nennen, der erkannt hat, dass er nicht dieser Körper ist, sondern Bewusstsein. Man ist wach, wenn man diese einfache Tatsache begriffen hat. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin Bewusstsein. Ohne Bewusstsein ist mein Körper nutzlos. Deshalb bin ich in Wirklichkeit Bewusstsein. Ich bin spirituelle Seele, und das Merkmal meiner Gegenwart ist das Bewusstsein. Ich bin nicht dieser Körper. Wenn ich einmal wirklich nachdenke, begreife ich, dass dies mein Körper ist. Nicht ich Körper. Dies ist mein Körper. Wer das begriffen hat, der ist wach. In der Bhagavad Gita wird nun beschrieben, wie wir erwachen können. Wir sind reines Bewusstsein, spirituelle Seele. Wir müssen nicht nur wach sein, sondern auch in diesem Sinne handeln, damit schließlich unser Bewusstsein sich aus diesen körperlichen Verstrickungen lösen kann. Dann erst gesunden wir. Das materielle Leben ist eine Krankheit. Und dieser materielle Körper ist das Kennzeichen meines erkrankten Zustandes. In Wahrheit sind wir weder der Geburt noch dem Tode unterworfen. Wir sind unvergänglich. Wir werden nie geboren, wir sterben nie. So sieht unsere wirkliche Situation aus. Was ist dann Geburt und Tod? Das betrifft diesen Körper. Den Körper wechseln wir wie ein Gewand. Das wird Geburt und Tod genannt. Aber in Wirklichkeit sind wir reine spirituelle Seele. Die Menschen sagen, dass Gott tot ist. Diese Theorie ist sehr beliebt. Es wird jetzt überall verbreitet, dass Gott tot ist. Aber weder Gott noch wir werden jemals sterben, noch werden wir je geboren. In der Bhagavad Gita sagt Bhagavan, die höchste göttliche Person, Sri Krishna, Arjuna, warum fürchtest du dich vor dem Kampf? Ich, du und alle diese Könige und Soldaten, die sich hier zusammengefunden haben, sie alle existierten schon vorher. Sie existieren jetzt und sie werden auch weiterhin in der Zukunft existieren. Es gibt keine Geburt und keinen Tod. Fürchte dich also nicht. Über diesen Punkt haben wir bereits gesprochen. Man muss das zu verstehen beginnen. Ich bin reine spirituelle Seele. Die Gegenwart meiner Seele wird durch mein Bewusstsein erkannt. Ich weiß, was in meinem bisherigen Leben geschehen ist. Und was jetzt geschieht, weiß ich auch. Und ich kann auch über mein künftiges Leben nachdenken. Mit anderen Worten, ich mache Pläne für die Zukunft. Warum sollte ich planen, wenn ich keine Zukunft habe? Aber ich befinde mich jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin ewig. Gott, der Herr, ist ewig und auch ich, als wesentlicher Bestandteil des höchsten Herrn, bin ewig. Deshalb fördert es mein Wohl, wenn ich nach diesem unvergänglichen Leben strebe. Ein Leben voller Glück, ein Leben voller Erkenntnis. Das ist die Aufgabe meines Lebens. Und jeder, der das ernst nimmt, der sich dies zur Lebensaufgabe gemacht hat und nach dieser Vollkommenheit strebt, der ist wirklich wach. Andere, die sich nicht auf dieser Stufe befinden, die schlafen. Daran erkennt man den schlafenden Menschen. Jeder, der den ganzen Tag schwer arbeitet, der ist in Wirklichkeit nicht wach. Er schläft, weil seine wirkliche Intelligenz schläft. Er hat vergessen, was gut für ihn ist. Er kennt nicht den wirklichen Sinn des menschlichen Lebens. Die vedischen Schriften ermahnen uns: Schlaft nicht, schlaft nicht. Erwachet, erhebt euch aus diesem Schlaf. Benutzt dieses Geschenk, das euch zuteil geworden ist. Seid nicht töricht. Die Menschen mühen sich ab und verdienen genug, um zu essen. Gerade hier in diesem Lande gibt es genügend zu essen und niemand braucht zu hungern. Das ist gut so. Aber noch immer sind die Menschen hier nicht zufrieden. Ich habe das sehr genau beobachtet. Die jüngeren Menschen scheinen alle in ihren Hoffnungen betrogen zu sein. Es ist kein gutes Zeichen, wenn die junge Generation, auf die sich die Hoffnung auf eine bessere Zukunft stützt, wenn diese Generation meint, keine Hoffnung mehr haben zu können. Ihre Zukunft ist unsicher. Warum? Weil sie keine Führung hat. Worin liegt der Sinn des Lebens? Was wird aus diesen jungen Menschen werden? Alles, was sie lernen, ist, tüchtig zu arbeiten, Geld zu machen und nach Herzenslust zu genießen. Das aber ist sinnlos. Und deshalb ist die Jugend nicht glücklich und wendet sich anderen, auch wieder unsinnigen Dingen zu, die ihnen letztlich auch keine wirkliche Erfüllung geben können. Hier nun bietet sich eine Möglichkeit. Die Bhagavad Gita kann uns unser wirkliches Leben zeigen. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr. Wir appellieren besonders an die jungen Menschen. Fühlt euch nicht in euren Hoffnungen betrogen. Seid nicht enttäuscht. Eure Zukunft ist voller Freude. Wir alle sind untrennbar mit dem Höchsten verbunden. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha. Der Herr sagt: Ach, diese armen Lebewesen, sie müssen so viel leiden und fühlen sich in ihren Hoffnungen betrogen. Oh, sie sind meine wesentlichen Bestandteile. Und so kommt er, um uns zurückzurufen. Meine lieben Kinder, warum leidet ihr? Bitte, hört mich an, lasst ab von eurem Tun. Hört mich an, versucht doch einmal, dem zu folgen, was ich sage. Ich werde euch von allen Nachwirkungen der Sünde erlösen. Dieses Versprechen finden wir in der Bhagavad Gita. Wir müssen uns dem Herrn wieder zuwenden. Natürlich nicht nur Sri Krishna, auch Jesus Christus sagte das Gleiche. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Das ist die Botschaft aller Wesen, die aus der transzendentalen Welt, aus dem Königreich Gottes kommen. Das ist ihre Botschaft. Die Bhagavad Gita zeigt uns also den Weg zu einem glücklichen Leben. Versäumen Sie diese Gelegenheit nicht. Versuchen Sie, die Bhagavad Gita zu hören, sie zu akzeptieren. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat es für uns sehr einfach gemacht. Es gibt 9 verschiedene Arten des liebevollen Gottdienens, durch die wir den Sinn unseres Lebens erfüllen können. Hören, chanten, erinnern, verehren, entgegennehmen, dienen, alles hinschenken, Freundschaft schließen und beten. Die ersten beiden, Sravanam, Kirtanam, Vishnu, sind die wichtigsten. Hören und Ruhm preisen. Das reinigt unser Herz von allem Unrat, der sich seit unendlich vielen Leben angesammelt hat, und wir werden beginnen, die Dinge sehr klar zu sehen. Swamin und Goswamin nennt man diejenigen Menschen, die imstande sind, ihre Sinne zu zügeln. Wir müssen nicht glauben, dass wir dazu nicht imstande sind. Jedem ist es möglich. Das Chanten gibt uns die Kraft dazu. Das Chanten von Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, wird uns helfen. Wir dürfen nicht verzagen, weil wir glauben, wir hätten keine Kraft. Die Kraft wird uns gegeben werden. Wir müssen nur weitermachen. Kirtanam Sravanam bedeutet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare zu chanten und einiges aus der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam zu hören. Diese beiden Möglichkeiten müssen wir nutzen, und uns wird die notwendige Kraft gegeben werden, um ein spirituelles Leben führen zu können. Auf der Ebene, auf der wir imstande sind, unsere Sinne zu zügeln, müssen wir dann ganz gefestigt werden. Wir haben sicherlich alle einmal das Meer gesehen. Welche Fülle! Es ist so mächtig, dass es die ganze Stadt New York unter Wasser setzen könnte. Aber es lässt uns in Ruhe. Es übertritt nicht seine Grenzen. Die Meeresengen sind der Rand des Ozeans. Der Ozean kommt nicht auf die andere Seite der Meeresengen. Das nur als Beispiel. Wenn wir unsere Sinne gezügelt haben, dann gleichen wir dem großen Ozean. Ganz erfüllt mit überweltlicher Erkenntnis bleiben wir doch unbewegt und ruhig, ohne irgendjemanden zu stören oder durch irgendjemanden oder irgendetwas gestört zu werden, von Frieden erfüllt. In Bengalen gibt es ungefähr 500 Flüsse und all diese Flüsse fließen dem Ozean zu. Aber trotzdem ist der Ozean, die Bucht von Bengalen, unbewegt und ruhig. Genauso können auch bei denjenigen, die so erfüllt und so groß wie der Ozean geworden sind, Begehren aufkommen, die sich dieser Welt zuwenden wollen, aber das beunruhigt sie nicht. Obwohl so viele Flüsse in den Ozean fließen, wird man nicht feststellen können, dass der Ozean auch nur einen Zentimeter gestiegen ist. Der Meeresspiegel bleibt der gleiche. Man kann jede Menge Wasser ausschöpfen und jede Menge hineingießen. Der Meeresspiegel ist stets der gleiche. Das ist das Beispiel, das in diesem Zusammenhang gegeben wird. Wünsche müssen da sein. Wir können sie nicht auslöschen. Es ist eine Torheit zu glauben, dass wir Begehren unterdrücken können. Wünsche sind die Merkmale des Lebens. Wünsche muss es geben. Wenn ich Leben und Bewusstsein habe, dann gibt es auch Verlangen in mir. Aber alle Wasser der Flüsse, die dem Ozean zufließen, beunruhigen den Ozean nicht. Und auch ein Mensch braucht durch seine Wünsche nicht beunruhigt zu werden. Das ist der Weg. Das ist das Geheimnis der Vollkommenheit unseres Lebens. Begehren mögen ruhig kommen, aber sobald wir in wirklicher Erkenntnis gefestigt sind, geben wir unserem Verlangen eine andere Richtung. Wir bringen unsere Begierden und unsere Wünsche mit denen des Herrn in Einklang. Das Beispiel gibt uns Arjuna, der nicht kämpfen wollte, aber nachdem er die Bhagavad Gita gehört hatte, waren seine Begehren nicht mehr die gleichen. Er sagte, ja, ich werde kämpfen. Er wollte kämpfen. Begehren, Verlangen war also in ihm. Die Art des Begehrens aber hatte sich geändert. Das war alles. Wir können also die Begierden in uns nicht unterdrücken. Das geht einfach nicht. Aber die Art unseres Verlangens müssen wir ändern. Mehr nicht. Das ist gar nicht so schwierig. Die Bhagavad Gita unterweist uns in diesen Dingen. Bevor Arjuna die Bhagavad Gita hörte, wollte er etwas ganz Bestimmtes erreichen. Aber nachdem er die Bhagavad Gita gehört hatte, wollte er etwas ganz anderes. Die Art seines Verlangens hatte sich geändert. Ebenso können auch wir durch das Hören der Gita unsere Wünsche ändern. Wir brauchen unsere Wünsche nicht zu unterdrücken. Wir müssen sie lediglich läutern. Dann können uns Begierden nicht mehr beunruhigen. Wenn unsere Begierden uns beunruhigen, dann sind wir spirituell noch nicht gefestigt. Und wenn unsere Wünsche uns erleuchten, wenn sie uns erfüllen und glücklich machen, dann sind diese Wünsche transzendental. Genauso wie Arjuna sein Begehren änderte, müssen auch wir unsere Begehren ändern. Wünsche muss es geben. Aber jetzt können wir unsere Wünsche ändern. Begehren wir für Krishna, nicht für uns selbst. Begehren wir für Krishna. Wie kann ich für Krishna begehren? Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Krishna kam in diese vergängliche Welt, um uns zuzurufen: Meine lieben Kinder, bitte gebt all euer unsinniges Tun auf. Weiht euer Leben mir. Ich werde euch beschützen. Das ist Krishnas Botschaft. Wir haben jetzt die Bhagavad Gita, die Botschaft Krishnas. Wenn wir den Menschen der Welt die Botschaft der Gita überbringen wollen, dann müssen wir unsere Wünsche geändert haben. Nur auf diese Weise können wir geläutert werden. Es gibt genug zu tun, um diese Wünsche zu verwirklichen. Aber diese Aktivitäten werden dann geläutert sein. Wir brauchen also weder unserem Tun noch unserem Verlangen zu entsagen. Aber wir müssen alles mit den Wünschen Gottes in Einklang bringen. Genauso wie Arjuna es tat. Seine Handlungen wurden verantwortungsvoll, nachdem er seine Wünsche mit denen Krishnas in Einklang gebracht hatte. Wie ein Feigling hatte er sich geweigert zu kämpfen. Er war ein Kshatriya, ein Soldat. Es war seine Pflicht, für eine gute Sache zu kämpfen. Und was ist eine gute Sache? Sri Krishna unterwies ihn zu kämpfen. Es ist mein Plan. Und was kann wohl ein besserer Grund sein? Wenn Gott persönlich sagt, das ist mein Wunsch, was kann dann noch wichtiger sein? Und was kann wohl sinnvoller sein als der Wunsch, der von Gott, dem Herrn, persönlich ausgesprochen wird? Wenn wir unsere Wünsche mit denen des Herrn in Einklang bringen, dann wächst unser Verantwortungsbewusstsein und wir werden aktiver als je zuvor. Im weltlichen Tun ermüdet man bald. Das ist der Unterschied zwischen weltlichem und überweltlichem, spirituellem Tun. Spirituelles Tun, transzendentale Aktivität, ermüdet nicht. Man erhält immer wieder neue Kraft zum Handeln. Deshalb soll man seine Wünsche nicht unterdrücken und dem Tun nicht entsagen. Welche Kraft, welche Talente wir auch in uns haben, es sind in jedem Falle die Kräfte, die uns von Gott, dem Herrn, gegeben wurden. Denn wir sind ja wesentliche Bestandteile des höchsten Herrn. Deshalb gehören auch alle Kräfte und Talente, die wir haben, zu seinen Kräften. Und wenn wir sie für seine Zwecke einsetzen, dann harmonieren wir mit ihm und unser Leben wird vollkommen. Weltliches Begehren wird uns nicht mehr stören. Wir werden wirklichen Frieden erlangen. Der Friede, nach dem wir uns durch alle Leben hindurch ständig sehnen, den erlangen wir in dem Augenblick, in dem unsere Wünsche geläutert sind. Wenn wir unsere Sinne befriedigen und in dieser Welt genießen wollen, werden wir niemals glücklich werden. Das ist einfach nicht möglich. Aber wenn wir wirklichen Frieden, Glück und Vollkommenheit in unserem Leben wollen, dann müssen wir beginnen, unser Begehren, unsere Wünsche, unser Tun und unsere Kräfte mit denen der höchsten göttlichen Person in Einklang zu bringen. Dann werden wir erleben können, was wahres Glück ist, und wir werden zu erkennen beginnen, wer wirklich verrückt ist.